So, schönen guten Morgen und wirklich Entschuldigung, was war schuld? Die Ambiente. Also heute bin ich nicht zu spät zu Hause losgefahren, das kommt auch mal gelegentlich vor, aber hier nach Frankfurt rein war nichts zu machen. Heute erster Messetag, alle dicken Manager da und ich mittendrin, also sorry. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein interessantes Thema, nämlich vor allen Dingen kümmern wir uns um Exceptions, so am Rand oder ganz abschließend dann auch um Zusicherungen noch, Assertions. Ja, was ist neu in Moodle? Vor allen Dingen, klar, diese Folien, die sind da, ja, nehme ich an, ich habe es gestern gemacht. Ein Quiz ist neu. Die alten Quiz sind wieder freigeschaltet, aber bitte beachten Sie, dass am Wochenende mindestens, also am kommenden Wochenende noch zwei oder drei Quiz dazukommen. Das ist eine Chance für Sie, diesen einen Übungspunkt noch abzugreifen. Da wird jeweils die Bearbeitungszeit mindestens bis zum Wochenende dann sein, aber vor der Klausur, damit wir die Punkte dann noch aufnehmen können, die Übungspunkte. Sie müssen das nicht machen, Sie wissen das, Sie können es machen. Hier nochmal ein Hinweis auch von Kneuper, da steht zwar Geschichte und Kromka mag Geschichte. Nein, es ist ein bisschen, ja, naja, tief gestapelt. Er beschreibt schon die verschiedenen Vorgehensmodelle und deshalb biete ich Ihnen das auch an. Gut, ansonsten ist dies heute inhaltlich die letzte Vorlesung in EPR. Nächste Woche Freitag ist das Repetitorium. Das beginnt morgens um 10 Uhr, endet so voraussichtlich irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr, wird im Wesentlichen bestritten vom Tung, also ja, einer jetzt leider bald ausscheidender Kommilitone von Ihnen, der das auch vorbereitet und organisiert hat. Aber voraussichtlich werde ich auch mal dazu kommen und dazu noch gebe ich Ihnen die Möglichkeit, bis Mittwoch oder bis Donnerstag gegebenenfalls noch Fragen einzureichen. Also zu sagen, bitte bereiten Sie dies oder das mal vor oder erklären Sie das noch mal. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also einfach per E-Mail an mich. Und dann werden wir uns vorbereiten, Tung und ich, und je nachdem wird entweder er das machen oder ich das machen. Da werden wir sehr flexibel sein. Gut, gibt es zu diesen Orga-Sachen noch irgendwelche Fragen? Sind alle angemeldet zur Prüfung? Aber wenn ich so frage, wer ist nicht angemeldet? Okay. Die Lehramtsstudierenden, ist ein Lehramtsstudierender überhaupt hier? Ja, aus irgendeinem Grund nicht. Okay, dann muss ich dazu auch nichts sagen. Gut, unsere heutigen Lernziele, Exceptions und deren Nutzung in Python. Alte oder auch junge C++-Programmierer oder C-Programmierer werden immer sagen, die Exceptions, das macht man nicht, aber das ist unsaubere Programmierung. Sie werden jetzt lernen und darstellen, in Python ist es ganz sauber, wird sehr, sehr häufig genutzt, ganz einfach, weil es schnell ist. Dann gibt es zwei typische Programmierstile, einmal der Python-Stil, EAFP und der BÜL, also beides nicht auszusprechen, Stil, werden wir kennenlernen, was das ist. Dann nochmal Assertions und deren Nutzung in Python und zum Abschluss so eine kleine Reflexion, The Zen of Python, was war denn damit so alles gedacht? Und das ist dann unsere Outline, unsere Übersicht. Sie sehen, überwiegend werden wir uns mit Exceptions beschäftigen, ganz einfach wegen ihrer ganz besonderen Bedeutung in Python. Und dann Assertions und das Abschließen. Gut, was sind das überhaupt, Exceptions? Also rein sprachlich, wenn Sie im Duden nachschauen, habe ich glaube ich gemacht, ja, dann ist das eine Ausnahme. Also es ist das eher Seltene, das nicht das häufig und das regelmäßig Auftretende. Es ist ein Sonderfall. Und das ist wichtig und genau so wird da auch mit umgegangen. Es ist aber nicht unmöglich. Also wir erwarten es schon, dass es auftritt, aber eben selten. So. Und Ausnahmen bezeichnet eine Situation oder Ereignisse, in denen der programmierte Kontrollfluss, also immer das nächste Befehl oder eine Schleife, je nachdem, in dem der nicht direkt fortgesetzt wird, sondern so wie hier unten dargestellt, so wie hier dargestellt. Ups, auf was habe ich denn da gedrückt? Laserpointer wollte ich. So wie hier dargestellt, unterbrochen wird. Das normale Programm läuft und dann kommt eine Exception, eine Ausnahmeerscheinung und dann wird die Exception-Routine angesprochen. Und die behandelt diese Exception. Und zwar auf zwei Arten und Weise. Entweder ist die Exception behandelbar, von wem auch immer, von irgendeiner Programminstanz, werden wir gleich kennenlernen, welche da nach und nach abgesucht werden. Oder es ist nicht behandelbar, ist ein echter Fehler, wo auch immer, kann ein Hardwarefehler sein, kann ein Softwarefehler sein. Dann wird, je nachdem, welches Programm es dann behandelt, ob das der Interpreter ist oder das Betriebssystem, übernehmen die die Kontrolle und brechen ihr Anwendungsprogramm in der Regel ab. Das ist aber noch ein kontrollierter Abbruch, also ist nicht alle Viere von sich gestreckt, Ihr Programm. Und wenn Sie sich das anschauen, dann hat das schon sehr, sehr viel damit zu tun, wie auch ein Unterprogramm behandelt wird. Und genau das passiert auch. Der normale Programmfluss kann wieder aufgenommen werden, und dazu wurden halt alle wichtigen Zustände auf den Stack gerettet und können dann vom Stack, von dem Stapel, von dem Programmstapel wieder geholt werden. Okay. So, was können denn jetzt Exceptions sein? Also wir unterscheiden verschiedene Sachen. Zum Beispiel Traps, also Sachen, die wirklich abgefangen werden, die auch echte Fehler sind. Das wäre zum Beispiel, wenn Sie programmiert haben, etwas wird durch Null dividiert, kann nach unseren Rechenregeln keiner berechnen, also muss ich irgendwas tun. Okay, das wäre eine Division durch Null, ein echter Fehler. Nennen wir dann auch Trap. Ein Typfehler kann in Python auftreten zur Laufzeit, dynamisches Typing, gut, dann muss man irgendwas machen. Behandelt normalerweise der Interpreter oder tritt im Interpreter auf, die Division durch Null tritt, also merkt oft die Hardware. Überschreitung vorgegebener Speichergrenzen, wichtige Angriffsart, Puffer zu überschreiben, werden wir jetzt nicht hier trainieren, wie man das macht, aber das ist ein ganz typischer Angriff auf die Sicherheit von IT-Systemen. Gut. Software-Interrupts können eben auch von oder werden von Programmen ausgelöst. Diese Traps, die beruhen in der Regel auf Fehlersituationen oder stellen echte Fehlersituationen dar. Es gibt aber auch andere Exceptions, die wir allgemein als Interrupts bezeichnen. Das sind in der Regel ganz normale Betriebszustände, die aber verglichen mit der Abarbeitungsgeschwindigkeit des Prozessors vergleichsweise selten auftreten. Zum Beispiel ein langweiliger Drucker, der sagt, kannst den nächsten Datensatz schicken. Ja. Das passiert im Millisekundenbereich, während die Befehlsabarbeitung im Nanosekundenbereich, also 1 Million Mal schneller passiert. Genauso Busfehler, das wäre jetzt auch nochmal wieder ein Fehler, dass Sie eine Reset-Taste drücken oder das ganz häufig auftretende vielleicht nicht, aber das häufiger auftretende Ctrl-C, wo Sie wollen, dass Ihr Anwendungsprogramm abgebrochen wird. In der Regel, weil Sie irgendwo eine Schleife programmiert haben, eine Endlosschleife. Da gibt es also gewollte Programmunterbrechungen oder eben ungewollte Unterbrechungen. Und jetzt gibt es ein wichtiges Schema, das Sie sich merken sollten. Wie gesagt, wir haben gesehen, die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Ich nehme jetzt noch meinen Zeiger. Können sehr unterschiedlicher sein, können von der Hardware kommen oder von irgendwelchen Software, Betriebssystemen, Routinen, die das machen. Der Python-Interpreter selbst kann zum Beispiel Typfehler feststellen oder das Anwendungsprogramm Division durch Null kann so etwas verursacht haben. Sehr unterschiedliche Sachen, die werden alle zusammengefasst. In der Hardware nennt man es oft ein Signal, wenn es eine Fehlersituation ist, ein Interrupt, wenn es eine steuernde Unterbrechung ist. Die werden alle zusammengefasst und dann beginnt die Behandlung. Und wir sehen diese Schichtung dieser Hardware- und Software-Systeme und genau in dieser Reihenfolge werden Sie dann auch versucht zu behandeln. Sie können, und das werden wir uns dann anschauen, mit einem Schlüsselwortpaar try except, können Sie solche Unterbrechungen, alle Unterbrechungen, auch Divisionen durch Null, wenn die auftreten sollten, abfangen, so dass das Programm nicht abstürzt, sondern Sie behandeln es. Möglicherweise wissen Sie ja, wodurch diese Division durch Null entstanden ist und dann möchten Sie das behandeln. Und es soll nicht dazu führen, dass das Programm abbricht. Okay, dann würden Sie hier rausgehen. Es kann aber auch sein, dass Sie das nicht interpretieren können oder voraussichtlich nicht interpretieren können und es dem Interpreter überlassen. Der Interpreter macht Folgendes, wenn er es behandeln kann, einen Teil der Exceptions behandelt er, dann bricht er Ihr Anwendungsprogramm ab, die Ausführung Ihres Anwendungsprogramms und geht wieder in den Eingabemodus. Kann der Interpreter das auch nicht behandeln oder ist das nicht vorgesehen, dann geht es zum Betriebssystem. Und das Betriebssystem würde dann auch den Interpreter abbrechen. Genauso wie der Interpreter Ihr Anwendungsprogramm abbricht, ist das Betriebssystem ein bisschen radikaler und sagt, okay, ich breche auch den Interpreter mit ab. Und wenn das nicht geht, ja, zum Beispiel ein Bus-Error, da eine Fehlersituation, eine echte Hardware-Fehlersituation, dann bricht auf jeden Fall das Betriebssystem alles ab. Und wenn das nicht passiert, dann haben Sie vielleicht die schöne Erfahrung schon gehabt, den sogenannten Blue Screen, wo nichts mehr weitergeht, ohne dass Sie Strom wegnehmen, System neu starten. Gut. Das sollte natürlich nie bei sicherheitskritischen Systemen passieren. Ne? Stellen Sie sich vor, Ihr Bremsverhalten im Auto wird mit einem IT-System gesteuert und mit einmal zeigt das Bluescreen und Sie können so oft auf das Bremspedal drücken, wie Sie wollen, nichts passiert. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Sachen. Ob das jetzt bei Ihrem Handy passiert, interessiert keinen. Ob das in einem sicherheitskritischen System passiert, sollte Sie auch interessieren. Also je nachdem, ist hier mehr Vorsorge getroffen oder eben weniger Vorsorge getroffen. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Auf der Hardware läuft das Betriebssystem, auf dem Betriebssystem läuft der Interpreter und darauf läuft ihr Anwendungsprogramm. Wir versuchen in der Reihenfolge Anwendungsprogramm, dann Interpreter, dann Betriebssystem, dann die Hardware auftretende Exceptions sind beides, können Fehlersituationen sein, können aber auch erwartete Situationen sein, zu behandeln. Gut, tja, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das tatsächlich konkret, wie Sie das erleben dann. Diese Meldung, diese roten Meldungen, diese netten Meldungen, ich habe Ihnen immer gesagt, das sind Ihre Freunde, weil da ist der Fehler offensichtlich. Ansonstige Programmierfehler sind oft versteckt, die müssen Sie echt suchen. 10 durch 0, ja, das geht natürlich nicht, wissen wir alle. Und dann sagt Ihnen der Interpreter, was falsch ist und er bricht natürlich die Ausführung dieses Befehls ab. Das ist in diesem Fall das ganze Programm, weil Sie sehen ja, ich habe es in der Shell gestartet. Bricht den aktuellen Programmablauf ab. Das ist die Behandlung durch den Interpreter. Gut. Ja, jetzt schauen wir uns mal an. Und das ist, also von 3.6 sind das die, habe ich es mal rauskopiert. Ist immer ziemlich viel ätzend, sowas rauszukopieren. Man glaubt immer, das geht, aber dann editiert man viel an der Formatierung. Okay. Es gibt alles dieses sind Klassen, die in irgendeiner Form behandelt werden im Interpreter. Da gibt es so Sachen wie Keyboard Interrupt. Der wird jedes Mal ausgelöst, wenn Sie eine Taste drücken. Das ist natürlich, ich sage mal, vielleicht 6 Tasten pro Sekunde, viel mehr können Sie nicht drücken. Das ist extrem langsam verglichen mit der anderen Bearbeitungsgeschwindigkeit. Darum wird das über einen Interrupt geregelt. Ist aber eine durchaus gewollte Unterbrechung. Aber tritt sehr selten auf und darum wird sie als Exception behandelt. Dann gibt es die eigentliche Exceptions, also das ist Base Exception und dann die Exceptions. Das ist die Superklasse, von der alle anderen zu behandelnden Exceptions abgeleitet sind, bis auf die Keyboard Interrupt System Exit. Also wenn Sie es, wenn Sie den Interpreter schließen oder Generator Exit, das sind Spezialfälle, die wir jetzt hier nicht besprechen können. Aber Exception, da sehen Sie, was es da alles gibt. Auch die Iterationen werden in Python über, also gerade diese For-Each-Schleife, wird über eine Exception gesteuert. Das heißt, der Python-Interpreter fordert das nächste Element an in einer For-Each-Schleife und kriegt gesagt, Pitch, End of, Stop Iteration, geht nicht weiter, ich habe keine Elemente mehr. Also Sie sehen daran, für Python ist das eine normale Vorgehensweise. Dann Async Iteration gibt es noch. Dann beginnend hier, Sie sehen jetzt wieder die nächste Ebene, die arithmetischen Fehler. Floating Point Fehler, Overflow Fehler, Zero Division Fehler. So, und jetzt müssen Sie aufpassen, diese Pfeile stehen auf derselben Linie. Das heißt, dies sind jetzt Elemente, die hier diese Linie fortsetzen. Assertion Error. Über Assertions werden wir nachher nochmal sprechen. Sie können sich jetzt schon merken, also Zusicherungen, Assertion heißt ja Zusicherung, werden genauso behandelt wie eine Exception. Treten auch verhältnismäßig selten auf. Attributfehler, Bufferfehler, End-of-File-Error. Auch das Einlesen eines Files geht immer so lange, bis Ende ist, dann wird eine Exception erzeugt. Import-Error, Lookup-Error, also Indexfehler, Memory-Error. Leider geht das immer noch so weiter. Sie sehen das, was da alles ist. Hier sind jetzt die typischen Fehler des Betriebssystems, also auch auf der Ebene. Namensfehler und hier ganz unten auf der Ebene dann auch die Syntaxfehler, die der Interpreter feststellt. Also all die sind gesammelt und benannt. Und sie sind, was sagt Ihnen das als Programmierer, wenn die so geschrieben sind, Camel Casey? Das ist eine Klasse, genau. Das sind also Klassen, so sind sie angelegt. Und mit Klassen kann man ja nun einiges machen. Und alles, was Sie mit Klassen machen können, können Sie auch mit diesen Klassen machen. Das ist interessant und gibt Ihnen Möglichkeiten. Geht es hier noch weiter? Auch dazu gehören sogenannte Warning. Treten ja vergleichsweise selten auf, aber zum Beispiel, wenn es bekannt sind, dass die demnächst in zukünftigen Python-Versionen nicht mehr vorkommen, werden Sie durch als Programmierer darauf hingewiesen, hier sei mal vorsichtig und vielleicht programmierst du das anders und benutzt dieses Feature nicht mehr. Ja. Oder es ist schon abgelaufen. Es sind keine echten Fehlersituationen, aber Warnings. Und wir sind immer noch nicht fertig, da kommt noch hier was. Es lohnt sich, würde ich wirklich sagen, für all diese Sachen gibt es natürlich eine ganz präzise Bedeutung. Also diese Exception tritt dann und dann auf, genau dann, wenn. Das einmal durchzulesen, würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es jetzt hier nochmal als Klassendiagramm dargestellt. In Python gibt es also die Base Exception, dann gibt es diese Kernunterbrechungen, also System Exit, Keyboard Interrupt, Generator Exit und die Exception. Und Unterklassen von Exception sind all diese, die hier angegeben. Und dann gibt es hier wieder weitere Unterklassen. Also ist so ganz typisch im Sinne einer Klassenhierarchie geordnet. Und das ist auch ein Indikator, dass die Benutzung dieser Geschichte, dieser Exceptions, kein schmutziges Programmieren ist, sondern ein in Python bewusst angelegtes Programmieren. Der Interpreter nutzt das und Sie sollten als Python-Experte das auch nutzen. Wir werden gleich die Situation noch abklären, wie man das nutzt. Warnings sind spezielle Exceptions. Sie wollen den User, den Programmierer informieren, hatte ich eben schon gesagt. Aber ansonsten nutzt es die gleichen Mechanismen. Fast alle modernen Programmiersprachen bieten das an. Wie gesagt, C++-Programmierer sagen dann eher, aber damit umzugehen, das zu nutzen, ist irgendwie schmutzig. Python sagt, es ist nicht schmutzig, sondern wir nutzen es intensiv. Wenn Sie eine Ausnahme behandeln wollen, dann wird das in einen sogenannten Try-Block eingebettet, das eben auch das Schlüsselwort Except hat. Das gucken wir uns jetzt an, wie das passiert. Also, machen wir Folgendes. Schreiben wir diesen Befehl. Ich habe ihn jetzt direkt im Interpreter geschrieben. N gleich int von, wenn Sie 1.25, also eine Float-Zahl eingeben, fällt die Funktion int auf die Nase. Invalid literal, sagt er hier, for int 1.25 ist nicht erlaubt. So. Naja, haben wir Möglichkeiten kennengelernt, wie wir das umgehen können, die aber eben schon aufwendig sind, weil sie auch jedes Mal dann ausgeführt werden müssen. So. Das wollen wir nicht, so einen Abbruch wollen wir auf keinen Fall. Wir müssen immer mit Userfehlern rechnen. Sie sagen dem User, bitte gehe links, dann geht er rechts. Es gibt Leute, die können links und rechts nicht unterscheiden. Das machen die gar nicht böse, das ist ganz normal. So. Und Sie als Programmierer müssen da natürlich mit rechnen. So. Und wie machen wir das? Selbe Kommando, n, ja, gleich bitte eine ganze Zahl eingeben und dann schließen wir das in einen try-except-Block ein. Okay, wir können hier aus dem try heraus mit einem break, aber was bedeutet das? Also versucht diesen Befehl auszuführen. Oder alles das, was in diesem Try-Block ist, versuche es auszuführen. Und jetzt tritt ein Value-Error auf, eine ganz spezifische Exception, die irgendwo in dieser Hierarchie steht. Also tritt da ein Value-Error, also ein Element aus dieser Klasse, Value-Error auf, dann mache diesen Except-Block. Und dieser Except-Block sagt nichts anderes als, leider keine ganze Zahl eingegeben, bitte versuche es nochmal. Und wenn der ganze Try-Block abgeschlossen wird, also while true, wenn das while true abgeschlossen wird, streng genommen, das Break gehört ja zu dem while hier, dann springt er hier unten hin und sagt genau danke. Und genau das lesen Sie hier unten. Bitte eine ganze Zahl eingeben. Nein, Sie machen es nicht. So sind die User. Und dann sagt er eben das. Geben Sie aber eine ganze Zahl ein. Was passiert dann? Dann wird dieses Break ausgeführt. Nicht der Except-Flag. Die While-Schleife wird abgebrochen. Und das Print sagt genauso. Also diese Abfolge müssen Sie sich für beide Fälle vergegenwärtigen. Sowohl für den Try, also für den Fall, dass so eine Ausnahme auftritt, und den Fall, dass sie nicht auftritt. Gut, somit ist das dann hier abgeschlossen. Jeder verstanden? Hoffe ich ja. Man kann auch mehrere Excepts unterbringen in einem Try-Block. Also hier habe ich speziell den Value-Error abgefangen, so wie wir es eben gesagt haben. Und wenn ich nichts angebe hinter dem Except, meine ich jede Exceptions. Alles, was da ist. Und dann sage ich, nicht erwarteter Fehler, bitte noch einmal. Könnte sogar ein Bus-Error sein, könnte irgendein Hardware-Fehler sein, könnte eine Division durch Null sein, egal was. Wenn Sie hier in dem Except nichts angeben, heißt das alles. In jedem Fall. Das heißt, dieses Programm wird durch keine Exception abgebrochen. Weil Sie in Ihrem Anwendungsprogramm alles abfangen. Mit diesem Except, alles. Es geht gar nicht weiter zum Interpreter. Der hat nicht die Chance, Ihr Programm zu beenden und es reicht nicht zum Betriebssystem. Gut. Das ist doch auch eine Besonderheit. Ist auch try except hat einen else-Zweig. Sie sehen das hier auf derselben Ebene. Try, also wie eine Verzweigung. Das Try wird ausgeführt, Except wird nur dann ausgeführt, wenn ein Value-Error aufgetreten ist. Und der Else-Zweig wird ausgeführt, wenn keine Exception generiert wird während der Ausführung dieser Try-Geschichte. Gut, und ansonsten macht das Programm hier Widerspruch. Gut, und dann gibt es noch etwas, das Finally. Das, der Else-Zweig wird nur dann ausgeführt, wenn keine Exception generiert wurde. Das Finally wird immer ausgeführt. Also wird dieses Stückchen Programmcode, das ist ja jetzt hier sehr klein, Sie können da auch größere Teile reinstellen, allerdings nicht zu große, also von der Definition her können Sie beliebig große Sachen da reinstecken, aber es sollte übersichtlich bleiben, damit Sie auch noch wissen, was Sie eigentlich geschützt haben. In diesem Bereich, da wird immer das Finally ausgeführt. Und das sagt er jetzt hier auch brav und nett. Dies wird bei jedem Durchgang ausgeführt. Also jedes Mal, wenn das hier, wenn ein Einlesen stattfindet. Übrigens auch das Input wird ja gesteuert von einer versteckten Exception, nämlich der Keyboard Exception, nämlich dann, wenn Sie Return drücken. Und schon vorher ist das auch alles in einem Puffer, die einzelnen Zeichen, eingesammelt worden. Gut. Fehler sind nicht immer zu vermeiden. Ups. Wenn Sie Skripte erstellen, also Python-Skripte, die auf Fehler vorbereitet sind, sparen Sie sich, Ihren Anwendern, aber vor allen Dingen sich, sorgen Sie für sich selbst, Zeit und Nerven. Also es ist eine gute Idee, das zu machen. So, jetzt kann es aber auch sein, dass Sie unter bestimmten Bedingungen vielleicht selber mal eine Exception auslösen wollen, ohne dass das einer der vorgegebenen Bedingungen ist. So, und das habe ich eben hier gemacht. Das geht, können Sie zu jeder Zeit machen. Sie können auch jederzeit eine der bekannten Sachen, Klassen, Exception-Klassen benutzen, so wie ich es hier gemacht habe. Ich raise also einen Name-Error und sage, und dahinter habe ich einen String stehen mit Hey Du. Das ist eigentlich nur ein Attribut zu diesem Name-Error. Da können Sie sagen, das war der Grund, warum ich das hier gemacht habe. Ja. Liest man jetzt so nicht. Das einzige Argument, das das Schlüsselwort raise also hat, ist der Klassenname und das kann von einer Ausnahmeinstanz schon einer vorhandenen Instanz erzeugen, also von einer vorhandenen Klasse eine Instanz erzeugen. Sie können das, sehen wir gleich, aber auch eine ganz neue Klasse machen. Also hier habe ich es nochmal mit raise. Wenn Sie nur wissen wollen, ob eine Ausnahme ausgelöst wurde, ja, dann können Sie das auch einfach nochmal wiederholen. Also dieses raise löst dieselbe Ausnahme aus wie zuvor. Ja, also benutzt auch diese Instanz hier mit hey du. Okay. Das ist also eine Kurzschreibweise, wenn Sie das hintereinander benutzen. Try except, jedes Mal da mit dem Doppelpunkt und dann hier der entsprechenden Code. Ja, wie gesagt, wir haben da eine große Klassenhierarchie schon, das haben Sie eben gesehen. Jetzt können Sie da aber noch eigene Klassen dazu machen. Und zwar einfach, indem Sie die Mechanismen der Klassenerzeugung benutzen. Sie sagen zum Beispiel Class und jetzt my error und dann sagen Sie da in Klammern meinetwegen Exception und definieren diese beiden Methoden, nämlich die init die macht gar nicht viel, die setzt Self.Value auf Value, also weil das hier übergeben werden muss, muss also immer übergeben werden. Das heißt ja hier, myError wird von exception abgeleitet, das ist eine ganz normale Klassendefinition. myError ist also eine Unterklasse von der Klasse exception. Und so sollten Sie es auch machen. Sie sollten, haben damit auch schon bestimmte Funktionen, auf jeden Fall diese beiden Methoden sind auf jeden Fall da. Die können Sie überschreiben, so wie es hier gemacht ist, und dann haben Sie da Ihr spezielles Verhalten. Und wir haben jetzt dieses, das habe ich oben definiert im Programm, diese Klasse myError als Unterklasse von exception, und mache jetzt try, ich erzeuge da race diesen Fehler, übergebe hier den value als 2 mal 2, okay, also 4 an dieser Stelle übergebe ich da, und dann sage ich myError se, da sehen Sie auch, Sie können auch dieses exception noch neu benamen, wenn Sie wollen. Und dann können Sie hier in dieser Klasse auf e.value, self.value, heißt ja jetzt e.value und nicht myError.value, können Sie dann zugreifen. Und wenn ich das laufen lasse, siehe da, was passiert. Meine Ausnahme wurde ausgelöst, das wird also hier gemacht. Der Wert ist 4, das, was wir hier übergeben haben. Schwierig ist das nicht, es verändert den Programmablauf. Ich empfehle Ihnen, das nochmal genau durchzugehen und genau zu verstehen, was man da machen kann. Also Sie können in Ihrem Programm, und das ist eben auch Standard in Python, beliebige Exceptions definieren und auf diese Art und Weise den Kontrollfluss verändern. Tun Sie sich einen Gefallen, machen Sie das aber nur bei vergleichsweise selten auftretenden Ereignissen. Okay? Gut. Sie können alle Möglichkeiten nutzen, die bei der Definition von Klassen zur Verfügung gestellt werden. Sie können auch in dieser Klasse können Sie auch neue Methoden, ganz spezielle Methoden definieren, nicht nur init und string, ja, sondern beliebig, hast du nicht gesehen, die Methode können Sie auch definieren. Eine Reihe von Attributen, welche können hiermit, mit diesen Attributen, die Sie übergeben, können Sie über den Fehler oder über die Situation, können Sie Informationen bereitstellen. Auch dies ist nochmal ein Hinweis. Beim Erstellen von Modulen, welche verschiedene Fehler auslösen können, wird oft eine Basisklasse für Ausnahmen dieses Moduls definiert. Ja, und die anderen werden dann da untergeordnet. Das heißt, Sie können die Hierarchie auch weiter führen. Meistens werden diese Ausnahmeklassen enden die auf Error, also, und viele Standardmodule definieren solche. Übrigens, für eine Standardsache hat man mal im deutschen Python-Forum, also da waren offensichtlich noch nicht so viele Leute unterwegs, mal gefragt, wie denn die meisten Leute eine Fehlerbedingung aus einem Unterprogramm oder einer Methode bekannt geben. Und was Sie deutlich sehen, die meisten machen es mit einer Exception. Bitte? Ja, von 18. Also können Sie leicht, aber offensichtlich war das mal, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, war mir damals, als ich das reinkopiert habe, nicht aufgefallen. Jetzt war es mir aber auch aufgefallen. Können ja noch mal gucken, ob da mehr Leute. Aber nein, aber es ist ein Indikator, dass das eine Standardmethode ist. Ja? Sie könnten natürlich auch den Error-Code zurückgeben und den irgendwie definieren mit, was weiß ich, wenn minus 1 rauskommt, dann ist da ein Fehler. Ja, das ist ein fehlerhafter Return. Die meisten machen das nicht, sondern die meisten Programmierer machen es mit einer Exception. Gut. Ja, hier ist das nochmal gemacht. Klassische Fehlermeldung, Return minus 1. Aber Sie müssen dann natürlich auch immer eigentlich die minus 1 dann erklären, weil woher soll irgendein Leser wissen, dass Sie mit dieser minus 1 meinen, das ist eine fehlerhafte Rückgabe. Ja? Okay. Und so würde man es mit der Exception machen. Race Value Error oder irgendeinen anderen Error, was immer Sie wollen. So. Exceptions. Ich hoffe, Sie akzeptieren das jetzt als Ihren Freund, sehen es nicht mehr als Feind. Ich hatte Ihnen einführend schon gesagt, okay, das sind, selbst wenn es Fehler sind, die einfachen Fehler, weil man genau sieht, was passiert. Die roten Vierzahler. Gut, jetzt noch mal was zu dem Programmierstil. Und da gibt es einen Spruch für Python. It's easier to ask for forgiveness, um Vergebung, als für Erlaubnis, als um Erlaubnis zu fragen. Also wenn es selten auftritt, dann ist es richtig, dass man auch mal sorry sagt, weil man davon ausgegangen ist, dass alles ja, normal abläuft. Und das ist zum Beispiel bei diesen For-Each-Schleifen so, jedes Mal, der fordert immer einfach plump das nächste Element an, weil man davon ausgeht, dass die Schleife natürlich mehr als nullmal, einmal durchgeführt wird. Sonst hätte man es voraussichtlich nicht so programmiert. Und dann ist es berechtigt, da eine Exception auszulösen. Genau. Und das ist dieser Coding-Style EAFP. Ich weiß gar nicht, wie man das im Englischen ausspricht. Okay. Dieser Coding-Style setzt natürlich die Existenz gültiger Schlüssel und Attribute voraus. Das heißt, wenn Sie sich abstützen auf eine schon definierte Klasse, dann müssen Sie es auch, müssen Sie ja schon genau durchgelesen haben und auch die Konventionen für diese Klasse benutzen. Try except kann man das abfallen und da steht wirklich im Kontrast zu C und C++, die dem LBYL-Style benutzen, also look before you leap. Ja, schaue, bevor du springst. Und hier ja, der bequeme Python-Weg. Hier nochmal Key-Error. Auch darauf können Sie ja abfragen. Oder hier, da würde man dann wirklich erst abfragen. Und man muss schon sagen, ja, von der Anzahl der Zeilen her ist es schon mal weniger. Ja, gut, gar nicht so ganz viel. Eine weniger. Nee, try ist genau dasselbe. Aber in der Ausführung, weil das muss ja jedes Mal ausgeführt werden. Während die Behandlung erfolgt nur einmal beim Abbruch. Ja. Also das ist die Idee, die dahinter steht. Sie sollten sich einfach dem Python, dem üblichen Style anpacken. Und das ist der. Jetzt, wo Sie es wissen. Vorher mussten Sie es noch anders machen. Gut. Also hier auch nochmal, also jetzt in einem Dictionary macht es auch wirklich Sinn, denn hier muss der Schlüssel eben zweimal aufgelöst werden. Also zweimal die Hash-Funktion ausgerechnet werden. Ist auch kein Beinbruch, aber so ist es. So. Glauben Sie nicht, den alten C, Junkies. Es ist nicht unsauber. Es ist eine gültige Maßnahme, vor allen Dingen in Python. Häufig werden damit bestimmte Programmzustände, oft Fehlerzustände angezeigt, aber nicht nur. Das wird also gewissermaßen in diesem Coding-Style kultiviert. So, jetzt noch zu etwas, was sich Assertions nennt. Ich hatte es einführend schon gesagt, ist gar nichts wirklich Bewegendes, deshalb nicht, weil es ein Teil der Ausnahmebehandlung schon ist. Assertions sind eine Klasse in der Exception-Hierarchie. Wir können uns das der Sache aber auch ein bisschen allgemeiner zuwenden. Also umgangssprachlich wird das auch nicht immer Assertions genannt, sondern einfach Asserts. Okay. Sind nichts anderes als Zusicherungen oder Sicherstellungen. Sie möchten sicher sein oder hiermit sagen, dass dieses, was da als Bedingung angegeben ist, gewährleistet ist unter jeder Bedingung und wollen das auch überprüft haben. Das heißt, ist das nicht der Fall, ist ein Fehler aufgetreten. Und tatsächlich können wir, wenn wir das geeignet einsetzen in der Programmierung, diese Assertions, können wir damit auch Fehlersituationen abfangen. Gerade solche Fehlersituationen, die während der Laufzeit auftreten können, gerade also bei dynamischen Sprachen wie Python, interpretierten Sprachen, ist das wichtig, weil viele der Fehler oder einige der Fehler, die man bei übersetzten Sprachen, bei kompilierten Sprachen im Compiler abfangen kann, führen ja hier zu Laufzeitfehlern. Das haben Sie längst gemerkt. Die Abweichungen werden dann nicht regulär behandelt, sondern werden als Exception behandelt. Natürlich können wir diese Exception auch wieder abfangen mit Try Except, wenn wir das wollen. Aber es soll als wirklich sehr selten auftretender Fehlerfall sein. Sonst würde ich es nicht als Assertions, also Zusicherung, betrachten, sondern als Exception. Also wirklich nur dann eine Assertion machen, wenn es ganz, ganz, ganz selten vorkommt und einen echten Fehlerfall darstellt. Übrigens, ich lasse Sie da nicht raus. Ich meine, es gehört zur informatischen Bildung, dass man das auch weiß, so ungefähr, woher das kommt. Robert Floyd hat das definiert, und zwar wollte er als eher so ein theoretisch angehauchter Mensch die Korrektheit von Flussdiagrammen beweisen, also 1967, als Flussdiagramme noch in waren. Ja, nicht nur. Und ja, man kann das machen, ist aber ziemlich hakelig. Hoare, das ist ein Engländer dann, auch ein Informatiker, Tony Hoare, oder Hoare spricht er sich, glaube ich, der hat das dann weitergeführt und für prozedurale Programmiersprachen dieses Kalkül erweitert. Und so nennt es sich dann auch Hoare oder Hoare Kalkül. Der hat dann wirklich eingeführt sogenannte Preconditions und Postconditions und Invarianten. Wir sehen auch schon, wo er es hauptsächlich eingesetzt hat, bei Schleifen. Ja? Also eine Vorbedingung, die erfüllt sein muss, bevor die Schleife angegangen wird, das nennen wir Assertion. Eine Nachbedingung, die sich nach der Abarbeitung der Schleife ergibt, nennen wir Postcondition. Und wenn sich irgendwas, die bei jedem Durchlauf, bei jedem Schleifendurchlauf gleich ist, dann nennen wir das Invariante. Das wurde dann schon noch einige Jahre weiter kultiviert, der Bertrand Meyer. Der ist schon letzte Vorlesung, letzten Montag ist er aufgetaucht einmal, vielleicht erinnern Sie sich noch, Peace at Last, also der ein interessantes Buch zu der agilen versus, also leichtgewichtigen versus schwergewichtigen Vorgehensmodelle geschrieben hat. Der hat aber auch, und das sagte ich Ihnen Montag schon, die Programmiersprache Eiffel entwickelt. Und Eiffel war eine Weile wirklich in, also insbesondere bei deutschen Universitäten. Und die arbeiten Eiffel arbeitet ganz intensiv mit Vorbedingungen und Nachbedingungen. Require-Klauseln sind die Vorbedingungen und die Ensure-Klauseln sind die Nachbedingungen. Obwohl so ganz ohne Sinn ist das nicht geblieben. Das heißt, alle modernen Programmiersprachen von Python bis Delphi und auch UML, UML ist ja keine Programmiersprache, eine Modelliersprache, aber bietet dieses Konzept an, dass man das machen kann. Und wir gucken uns das jetzt in Python an. Wie sieht es da aus? Zum Beispiel, Sie wollen das kleine Programm hier machen, nämlich Kelvin to Fahrenheit umrechnen. Das ist klar, da weiß jeder, Temperaturen unter dem absoluten Nullpunkt, also minus 1 Kelvin, gibt es nicht. Okay? Und diese Formel gilt auch nur für positive Kelvin-Werte. Und das heißt, Sie wollen jetzt absolut sicherstellen, dass diese Formel nie benutzt wird, wenn aus welchen Bedingungen auch immer, Fehlerbedingungen, das elektronische Thermometer meldet minus 4 Kelvin oder irgendein hochintelligenter User hat minus 4 Kelvin oder eine Bedingung eingegeben, die dazu führt, dass minus 4 Kelvin kommt. Sie wissen ganz genau, es darf nie, nie, nie auftreten. Dann benutzen Sie doch dieses Assert und das wird als Exception behandelt. Ja? Das heißt, auch das können Sie wieder einschließen in einen Try-Except-Block. Aber normal wäre es jetzt folgendes. Das ist Ihr Programm, das habe ich hier definiert, sagt jetzt im Interpreter 350 und tatsächlich, er rechnet dies hier aus und das ist auch 170,6 Grad Fahrenheit, 350 Kelvin. Sie wissen, 273, ja, jetzt natürlich gerundet, ist der absolute Nullpunkt. Ich glaube, es ist 273,15, irgendwie sowas. Kommt zu 32 Grad der Nullpunkt vom Grad Celsius. Ja. 273 Kelvin sind 0 Grad Celsius, sind 32 Fahrenheit. Gut, setze ich hier minus 5 ein, das, was ich hier oben als Assert gemacht habe, kriege ich genau das. Nämlich Assertion Error und dann auch mit dieser Meldung, die ich hier oben als nach dem Komma angegeben habe. Und damit weiß der User, was da Schlimmes aufgetreten ist. Gut, ups, so schnell wollte ich nicht. Ja, Sie sehen aber, diese Assertion Error ist in der Python-Hierarchie, in der Exception-Hierarchie ganz normal eingeordnet. Hier unten würden die User-Defined Exceptions noch drankommen, die Sie als neue Klasse, Class MyException oder MyError definiert haben. Gut, Hinweise noch zur Nutzung von Asserts. Die Assert-Anweisung ist wirklich also für Debug-Aufgaben genannt. Sie als User, Sie als Programmierer stellen damit sicher, dass bestimmte Situationen auf jeden Fall eingehalten werden. Sie schützen auch bestimmte Codeabschnitte, dass da nicht reingegangen wird, wenn diese fehlerhafte Situation aufgetreten ist. Ja? Okay, die Syntax des Statements lautet so, also wirklich assert geschrieben als Text, dann eine Bedingung, diese Exception wird ausgelöst, wenn diese Bedingung falsch ist, und dann können Sie hier hinten noch ein Komma machen und eine weitere Expression da anlegen. Meistens ist das nur ein Textstring, aber Sie können hier auch rechnen und beliebige Sachen machen. Und noch interessant, das ist auch ein Hinweis darauf, warum das wirklich nur eine Methode ist, diese Assertions, um während der Entwicklungszeit sich selbst ein bisschen Sicherheit zu geben. Der Python-Interpreter hat die Command-Line-Option -o und die schmeißt alle Assertions raus, wird dann auch gar nicht mehr geprüft. Ja? Es ist ein kleiner Hinweis darauf, dass das eben auch nur, also nicht in der normalen Laufzeit benutzt werden sollte, aber nur in der Debug-Zeit. Also nur zum Fangen von nicht erwarteten Zuständen oder Werten nutzen, nicht für die Sachen nutzen, die der Python-Interpreter schon vernünftig erklärt. Also wenn er x durch 0, wenn Sie eine Division durch 0 durchführen, das meldet er ja schon, dann müssen Sie da nicht noch eine Assertion machen. Das ist Blödsinn. Nicht zum Fangen von Benutzerfehlern, weil Benutzerfehler häufig auftreten. Jeder Benutzer Ihrer Programme macht Fehler und sollte nur verwendet werden, um bestimmte vom Benutzer definierte Einschränkungen zu fangen. Also zum Beispiel von Ihnen als oder vom Benutzer definierte Einschränkungen, je nachdem. Last not least noch eine Kleinigkeit, the Zen of Python. Wahrscheinlich haben Sie das alle schon mal gelesen, haben gedacht, was ist denn das für ein Schwachsinn. Ich denke mal, das kann man auch am Anfang nicht erfassen, sondern erst, wenn man viele Sachen gemacht hat. Übrigens, es hat irgendjemand geschrieben, es war nicht Guido von Rossum, das nur noch mal zur Erinnerung, man nennt ihn auch Benevolent Dictator for Life, also der gutmütige oder wohlwollende Diktator auf Lebenszeit. Aber er hat gesagt, diesen Kram mache ich nicht mehr, wir haben auch keinen neuen. Ja. Also hat sich niemand so herausgestellt in der Community, dass es so deutlich ist. Es ist übrigens nicht nur ein Spaß, den der Tim Peters da gemacht hat, sondern ich denke mal, wichtige Sachen sind hier niedergelegt. Sie können das gerne lesen. Sie können auch gerne, ja, ich habe es gar nicht angegeben, glaube ich, habe ich hier nochmal aufgeschrieben, auch in klassischer Computerschrift, ohne Zeichen, das sind Zeilenzeichen. Man muss es lernen. Also, das erste Grundsatz ist, seien wir nicht orthodox, sondern wenn etwas praktikabel ist, gut ist, übernehmen wir das. Habe ich auch mehrfach angeführt, typisches Beispiel, Vorrangregeln, so wie die Mathematiker es machen. Ja. Ist natürlich ein schlechter Grund eigentlich, aber ist praktikabel, weil jeder von Ihnen das in der Schule in die Birne gebläut bekommen hat. Warum sollen wir es denn anders machen? Ist oft aber nicht der puritanische Ansatz. Fehler sollen immer was sagen, sollen nicht einfach heimlich passieren oder es sei denn, ich habe sie explizit heimlich gemacht. Mehrdeutigkeiten, stoßen Sie auf Mehrdeutigkeiten, so fangen Sie nicht an zu raten, sondern interpretieren Sie das als Dummheit oder Fehler. Und okay, das ist ein schöner Grundsatz. Natürlich kann man das nicht hart durchziehen. Es gibt für jedes Problem Millionen von Programmen. Aber eigentlich sollte es immer einen obvious, einen offensichtlichen Weg geben, ein bestimmtes Problem zu programmieren. Ja, das ist ja wieder so ein bisschen also, that way may not be obvious at first unless, also ein kleiner Hinweis auf unseren holländischen Kollegen. Now is better than never, also never is often better than right now. Okay, gut. Lebensweisheit. Das ist eigentlich irgendwas, was so ein bisschen auf Programmierung zielt. Ja. Sagen Sie nie Ihrem Kollegen, das ist schwer zu erklären, weil er darf Ihnen antworten, dann ist es schlecht. Okay. Das ist das, was da steht. Schreiben Sie die Programme so, dass es jeder verstehen kann. Dann sind sie auch einfach zu erklären und das ist eine gute Idee. Genau das steht da. Ja, Namespaces ist eine dieser guten Ideen. Mehrdeutigkeiten, okay, kam das zweimal vor? Okay. Was habe ich denn da gemacht? Das ist ja gar nicht der zweite Teil. Das habe ich ja mir... Sorry. Offensichtlich gehe ich diesen Text, das stimmt auch, mit Ihnen jetzt das erste Mal durch, aber ich korrigiere es noch. Gut. So. Das wollte ich Ihnen zum Abschluss noch zum Programmierkurs gesagt haben. Und ja, Sie selber haben das erlitten. Am Montag übrigens ist noch einmal GPR, Grundlagen der Programmierung. Aber Einführung in die Programmierung schließen wir heute ab. Natürlich gibt es immer noch kleine Lücken. Es gibt auch Sachen, die ich nicht gesagt habe, obwohl die dazugehören. Haben Sie alle schon erlitten? Haben Sie gelernt? Ich hoffe auch, Sie haben gelernt, sich selbst zu helfen. Denn das ist das Schöne bei einem selbst. Man hat sich immer dabei. Sie können sich auch eigentlich nicht verlieren. Okay. Gerne hätte ich noch mehr Programmierpatterns gemacht, also Sachen, how to do certain things. Aber es wird natürlich immer spezieller und ist dann irgendwann auch fraglich, ob man das in einen Programmierkurs einbettet. Aber ich hoffe, dass all das, was wir eben auch so ein bisschen erzwungen haben, angefangen vom Programmkopf, die Weisheiten über die Kommentierung, dieser weiche Kram, ja, ich hoffe, dass Sie die beibehalten und nicht jetzt zu einem solchen Programmierer oder solchen Programmiererin werden. Ich hätte gerne noch mehr mit Ihnen besprochen. So Sachen wie NumPy hätten mir Spaß gemacht. Ist auch interessant. Ist jetzt als Anregung, dass Sie das vielleicht mal angehen. Und denken Sie immer daran, dass dies eine Einführungsveranstaltung war. Sie haben jetzt einen Schlüssel in der Hand, mit der Sie sich weiteren interessanten Themen nähern können. HCI. Vielleicht Computergrafik, ja, der Esel nennt sich immer zuerst, das sind die Sachen, die ich vertrete hier. Aber eben auch Sachen wie künstliche Intelligenz. Wir haben ja so einen kleinen Mikroeinblick bekommen, was ist starke KI, was ist schwache KI. Was geht überhaupt voraussichtlich? Was glauben nur die Dummen, was gehen könnte? Woraus kommt so ein bisschen die Stärke aus dem der aktuellen künstlichen Intelligenz. Aber es gibt auch einen ganz anderen Bereich, Simulation und Numerik, der durchaus interessant ist und die ich Ihnen im Laufe Ihres Studiums durchaus ans Herz lege, bis hin zu Supercomputern, was Sie hier in Frankfurt auch super machen können. Damit bin ich ja auch am Ende. Gibt es noch Fragen? Die erste Klausur ist am 20. und zwar morgens um 10 Uhr. Bitte seien Sie pünktlich. Es ist nicht so, dass die Türen nachher verschlossen sind, aber es geht von Ihrer Bearbeitungszeit ab, wenn Sie zu spät kommen. Wir werden einige Ihrer Kommilitonen haben einen Nachteilsausgleich. Diese werden nicht separiert, aber in einem Raum, like Zufall, sich finden und dann dürfen die einfach länger bleiben, ja. Wenn es darum geht, dass man zusätzliche Zeit hat, und werden dann da weiter beaufsichtigt. Okay. Also, die erste Klausur ist am 20.02. Die zweite Klausur ist dann am 1.04. Und nochmal, Sie haben die Wahl. Sie können nur an der ersten Klausur teilnehmen, hoffentlich bestehen, oder auch nur an der zweiten Klausur teilnehmen. Kein Unterschied. Oder an beiden teilnehmen. Auch das ist möglich. Was Sie dann haben, also wenn Sie aus der ersten Klausur rausgehen und sagen, oh, wahrscheinlich nicht bestanden, vielleicht bereiten Sie sich dann gleich ein bisschen auch auf die zweite mit vor. Die ist dann am 1.4. Ist kein April-Scherz, sondern tatsächlich am 1. April. Und wenn Sie das zweite Mal teilnehmen, zählt das aber als Ihr erster Versuch, ne? Okay. Gut. Montag, Services des Betriebssystems, Filesystem, wie macht man das? So ein ganz bisschen Parallelprogramming. Wenn Sie für diesen Freitag Wünsche haben nach Themen, sag, Mensch, Kolmka, das hast du wirklich nicht gut erklärt, ich konnte es jetzt auch nirgendwo so richtig rausfinden, also ein Kommilitone hat mir das geschrieben, wegen drei Begriffe, die in dem Vorgehensmodellenquiz vorkamen, die ich nicht definiert habe. Kein Problem, habe ich zwar nicht absichtlich gemacht, gebe ich zu, aber was ist dann Ihre Aufgabe, den Begriff zu recherchieren und nicht mir eine E-Mail zu schreiben und sagen, was bedeutet das? Ich habe versucht, Sie dazu zu ertüchtigen, dass Sie das können und Sie können das auch. Ja klar, das bedeutet ein bisschen mehr Aufwand. Ich werde dem Herrn trotzdem antworten, ich habe es heute Morgen gefunden. Gut. Also nutzen Sie das, wenn Sie daran Interesse haben. Und ich sage jetzt schon mal, im Sinne von EPR, viel Glück in der Klausur, das gehört dazu. Und freue mich auf Montag und nächste Woche noch. Dankeschön.